Also das mit den Hausaufgaben ist auch für mich die absolute Königsdisziplin. Ich finde das total schwer, meine eigenen Ansprüche da unter einen Hut zu kriegen, dass ich einerseits meine Kinder gut durch die Schule begleiten will und auch weiß, Schule macht mehr Spaß, wenn man Dinge kann und wenn man gut vorbereitet ist, und auf der anderen Seite eben auch merke, ich werde nicht gegen meine Kinder hier kämpfen und anfangen zu drohen und zu strafen, weil sie bestimmte Dinge nicht machen, und trotzdem rutsche ich da immer wieder rein, dass ich dann irgendwie anfange, bestimmte Forderungen miteinander zu verknüpfen und zu sagen, du darfst nur das, wenn du erstmal das erledigt hast.
Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder dabei bist und weiter gespannt bist. Bindung ohne Burnout. Wie kannst du dein Kind bindungsstark ins Leben begleiten, währenddessen, dass es dir gut geht? Auch gut geht, was ja mit die Grundvoraussetzung ist. Nora hat ein wundervolles Buch geschrieben. Wir unterhalten uns darüber. Es ist jetzt der zweite Teil. Im ersten Teil sprechen wir vor allem auch darüber, was braucht sichere Bindung eigentlich und was braucht sie nicht. Also falls du es noch nicht gehört hast, hör dir gern einfach die Folge vorher an. Und jetzt geht es um dieses spannende Thema Schuld und Scham. Was, ja, wir Eltern, vielleicht wir Mütter noch ein bisschen besser als die Väter kennen und wir ja darüber immer wieder stolpern und gleichzeitig es auch nicht ignorieren dürfen und sollen, sondern wie können wir da einen konstruktiven Umgang mitfinden? Nora hat wertvolle Impulse für uns. Und dich möchte ich nochmal dran erinnern, melde dich gerne zu der Stolpersteinwoche an. Am 15. April fängt sie an und wir können eine Woche intensiv zusammenarbeiten und die Stolpersteine finden, die dein bindungsstarkes Leben, Familienleben behindern oder verhindern oder erschweren. Das alles kostet dich keinen Cent, es ist ein Geschenk für dich. Und wenn du Lust hast, kannst du danach noch weiter mit mir zusammenarbeiten in der Expedition ins Vertrauen, die dann im 1. Mai startet. Und genau da werden wir diesen Weg gehen, dass du deinen individuellen Weg findest. Ich freue mich auf dich, melde dich gerne jetzt sofort an. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt freue ich mich, dass es weitergeht in dem Gespräch.
Ja, ich kann es voll verstehen. Also was ich glaube, was ich ganz wichtig finde, und das hat jetzt wieder viel mit einfach Psychologie zu tun, ne, wie unsere Gehirne funktionieren, ja, wie unser Nervensystem funktioniert, Schuldgefühle einfach wegschieben zu wollen und zu sagen, ich will euch nicht haben, so, macht die Schuldgefühle tendenziell stärker. Also alle Gefühle, die wir versuchen wegzuschieben, kommen mit doppelter Macht wieder zurück. Ne? So funktioniert einfach unsere Psyche. Da ist ja ein Gefühl aus einem Grund. Und wenn wir das nicht angucken wollen, dann muss es umso deutlicher nochmal kommen, damit wir es auch wirklich sehen. So.
Ja, ich sehe immer so ein 3-jähriges Kind. Wenn ich zu einem 3-jährigen Kind sage, sei still.
Geh weg.
Funktioniert auch mit, wenn ich mein Gefühl.
Ja. Genau, das ist bei Schuldgefühlen genauso. Das heißt, wir müssen tatsächlich lernen, diese Schuldgefühle ein Stück weit einzuladen und anzugucken, sagen, okay, ihr seid hier, ja, was wollt ihr mir sagen? Und es hilft, wenn man wirklich sich gedanklich wie in so einen Dialog zu begeben mit dem eigenen Schuldgefühl und zu schauen, okay, ihr seid da, ja, oder du bist da, was hast du mitgebracht? Ja, und dann sagt das Schuldgefühl mir vielleicht, du hättest nicht so ungeduldig sein dürfen bei den Hausaufgaben, ja. Und dann kann ich ja durchaus dankbar dafür sein, für diesen Hinweis und sagen, okay, gotcha, ja, ich habe das verstanden sozusagen, die Botschaft ist angekommen, jetzt kannst du gehen, ja, also ich habe jetzt mitgenommen, was du mir sagen wolltest, so, das, ich nehme es mit, ja, und was aber eben ganz, ganz oft passiert in unserem Alltag ist, dass wir so eine ganz wilde Mischung von ganz vielen Schuldgefühlen haben, die auch nie so richtig weggehen, weil wir uns immer so latent schuldig fühlen für allen möglichen Kram, wir sind zu viel am Handy, wir sind hier zu ungeduldig, wir sind irgendwie generell vielleicht auch einfach so ein bisschen zerrissen zwischen mehreren Kindern, haben das Gefühl, wir kommen allen Wir werden allen nicht so richtig gerecht und so. Und das sind so Schuldgefühle, die legen sich so dauerhaft auf uns wie so eine schwere Decke und ziehen einfach nur Energie. Und es kann manchmal sinnvoll sein, sich wirklich einen Moment Zeit zu nehmen und das einmal so zu sortieren. Ne? Warum habe ich Schuldgefühle? Ja. Ich kann mir das auch aufschreiben. Und dann zu jedem dieser Punkte zu überlegen, okay, gibt es etwas, was ich hier gerade lernen kann, was ich ändern kann, wo ich dieses Schuldgefühl konstruktiv begreifen kann? Oder ist das einfach nur was mich runterzieht und belastet? Und das kann ich dem Schuldgefühl quasi, ne, antworten. Ich kann entweder sagen, danke für den Reminder, dass ich zu viel am Handy bin. Ich mache hier und jetzt folgende Änderung. Ja, ich blockiere meine Apps in der und der Zeit, weil mich nervt das selber und ich will das jetzt irgendwie in den Griff kriegen, so, ja. Oder ich kann aber auch sagen, danke für diese Rückmeldung, dass ich sehr viel am Handy bin. Das ist aktuell meine Strategie, mit der ich mich reguliere. Und zwar die einzige, die mir oft zur Verfügung steht. Mir ist bewusst, dass das viel ist. Ich habe mich aber entschieden dafür, dass das jetzt gerade der Weg ist, den ich gerade gehen kann. Ich habe auch keine Ressourcen für eine Veränderung aktuell. Komm in einem halben Jahr wieder. So ungefähr, ne? Also man muss sich das wirklich mal vorstellen, als hätte man so ein Team von Mitarbeitern, die einem eigentlich helfen wollen, einen guten Job zu machen. Aber ja, manchmal muss man denen auch sagen, jetzt gerade nicht oder kommt mal später wieder oder ich habe dich gehört, aber jetzt übernehme ich wieder, ne? Und mir ist völlig klar, dass das dieses gedankliche Bild nicht dafür sorgt, dass auf einmal alle Schuldgefühle weg sind. Aber je bewusster wir uns mit Schuldgefühlen befassen und schauen, was habt ihr Konstruktives beizutragen, aber wo zieht ihr mich auch einfach nur runter, desto klarer können wir sozusagen auch für uns entscheiden, auf welche Schuldgefühle wir wirklich hören wollen, weil sie uns zu besseren Eltern machen und welche Schuldgefühle uns einfach auch belasten und welche wir auch bewusst ignorieren dürfen, weil wir merken, das sind Botschaften, die tun uns nicht gut. Die stärken uns nicht, die stärken nicht die Verbindung zu unserem Kind, die machen einfach nur, dass es uns schlechter geht. Und man kann im Laufe der Jahre, ja, das ist eine lange Aufgabe, lernen, tatsächlich den inneren Fokus dahin zu shiften, wo sozusagen die konstruktive Kritik herkommt. So wie man auch lernen kann in einem Büro, ne, dass es manche Menschen gibt, denen sollte man immer zuhören, weil die einem gute Rückmeldungen und wertvolle Rückmeldungen geben. Und es gibt andere Menschen, die muss man lernen, so ein bisschen auszublenden. Ja, und so ein bisschen ist das mit den Schuldgefühlen auch so.
Ja, total. Und mir sind zwei Punkte noch gekommen.
Ja.
Das habe ich auch mit von dir gelernt, sozusagen die weiche Art der Optimierung zu wählen. So ein bisschen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin zu viel am Handy, dann nicht sagen, ach scheiße, Handy weg, böses Handy, ja, sondern eher in die Richtung, okay, was kann ich mir Gutes tun, damit ich vielleicht nicht mehr so viel am Handy, genau, bin? Oder wie du gesagt, ja, hast, was ist eigentlich mein Mehrwert vom Handy? Mhm. Und dann sich auch da nochmal fragen, okay, es gibt Momente, da ist das Handy super wichtig für mich. Mhm. Und an manchen Momenten, ja, ist mich an einer warmen Tasse Tee festzuhalten, tut mir dann auch einen Ticken besser irgendwie so. Aber dass wir, wenn unser Ziel, und auch da spielt wieder das Nervensystem ja rein, feinfühlig und warm zu unseren Kindern zu sein, ja, es nicht funktioniert, wenn wir dadurch härter und gemeiner zu uns selbst werden.
Genau.
Genau, warum das nicht funktioniert. Und dann genau einen zweiten Punkt, da bin ich auch ganz großer Fan von, was du auch gerade gesagt hast. Ja, du hast recht, es ist gerade viel Handy, aber es ist gerade die Art, wo ich mich am besten reguliere. Und ich nenne das so gerne die zweitbeste Lösungen. Ich bin großer Fan von zweitbesten, ja, Lösungen irgendwie finden. Es sind immer noch zweitbeste Lösungen. Vielleicht, ja, wäre es die optimale Lösung in meinem Kopf, dass ich erzähle immer gerne von mir, ich liebe das Meer. Ich liebe Meerspaziergänge. Und für mein Nervensystem, um die Mutter sein zu können, die ich unbedingt gerne wäre, bräuchte ich jeden Tag einen Meerspaziergang. Habe ich nicht.
Ja.
Habe ich vielleicht 2 Wochen im Jahr. Freue ich mich total drüber. Wir haben einen Fluss um die Ecke. Da gehe ich so oft, wie ich kann, hin. Schaffe ich vielleicht 3-4 Mal die Woche. Was ich aber jeden Morgen schaffe, ist, 10 Minuten früher aufzustehen und auf der Stelle zu laufen und Meeresrauschen zu hören. Das ist sozusagen für mich ein drittbester Schritt. Total individuell und von außen vielleicht völlig bescheuert. Mir tut's aber gut. So, ist ja meine Zeit, irgendwie anzukommen. Und ja, es ist nicht das Große. Es ist 10 Minuten auf dem Teppichboden mit Meeresrauschen auf der Stelle zu laufen.
Genau, ja, das sind so viele Punkte, die du ansprichst. Also genau, viele Eltern verhärten im Umgang mit ihren Kindern und wundern sich dann, warum sie nicht weich sein können, wenn die Kinder Bedürfnisse, ja, haben und denken, sie müssen mehr lernen über gewaltfreie Kommunikation oder so, ne? Und gewaltfreie Kommunikation ist ein super Tool, um unseren Kindern in eine wertschätzende Kommunikation zu kommen. Aber die Basis davon ist, dass ich selber auch stabil stehe und dass es mir selber gut geht. Und ich kann nur dann authentisch wertschätzend mit meinen Kindern umgehen, wenn ich auch eine Wertschätzung mir selbst gegenüber an den Tag lege. Und deswegen funktioniert eben es nicht, uns selber mit Härte dazu bringen zu wollen, weicher zu unseren Kindern zu sein, sondern wir müssen bei uns selbst anfangen und lernen, mit uns selbst so sanft und liebevoll und verständnisvoll und nachgiebig und verzeihend zu sein, wie wir es auch mit unseren Kindern sein wollen. Und das bedeutet eben auch, auf unsere verschiedenen Eigenheiten und Macken und Hobbys und Schwächen zu gucken, aus dieser Perspektive der moralischen Neutralität, ne, das nenne ich in meinem Buch so, dass ich sage, wir neigen oft dazu, alles, was wir tun und lassen, so moralisch zu bewerten und zu sagen, eine gute Form von Entspannung ist Yoga machen, ja, am Handy hängen und auf Instagram rumscrollen ist moralisch schlecht. So. Und wenn ich das aber für mich, ne, also ich weiß natürlich, woher solche Zuschreibungen kommen und natürlich kann man sich darüber unterhalten, wie du sagst, was ist die optimale Lösung für Körper, Geist und Seele? Und gleichzeitig müssen wir aber auch manchmal schauen, was ist denn realistisch drin und was passt auch zu mir als Person? Ja. Nicht für jeden Mensch ist früher aufstehen eine gute Option. Für manche Menschen ist jede Minute Schlaf, die sie bekommen, wichtig. Es gibt Menschen, für die ist Sport...
Das haben wir, glaube ich, sehr unterschiedliche Strategien. Du gehörst, glaube ich, nicht zu den Frühaufstehern aus Leidenschaft, oder?
Genau. Für manche Menschen ist Sport und Bewegung eine ganz wichtige Regulationsstrategie und die müssen sich den Raum dafür nehmen, damit es ihnen gut geht. Und für andere Menschen ist Sport mit sehr vielen schwierigen Assoziationen besetzt. Ne? Ich muss Sport machen, um abzunehmen. Ich muss Sport machen, um hübsch zu sein. Ich war immer schlecht im Schulsport und wurde dafür beschämt. Und vielleicht ist das für mich gar keine Strategie, bei der ich entspannen kann. Und ich muss lernen, dass es moralisch neutral ist, wenn ich vor meiner Lieblingsserie entspanne. Ja, und dass mich das nicht zu einem schlechteren Menschen macht, dass ich nicht Sport mache in der Zeit. Wenn das Ziel körperliche Ertüchtigung ist, klar, dann muss ich mich in irgendeiner Form bewegen. Aber wenn mein Ziel emotionale Entspannung ist, ne, und auch so dieses Ressourcenmanagement, dann ist alles gut, was mir gut tut. Und dann steht niemandem von außen zu sagen, du hast dich minderwertig entspannt. Ja, und oft ist es ja gar nicht so, dass uns das Menschen von außen sagen, sondern wir haben internalisiert, was andere sagen würden. Ne? Und ich finde, man kann das wirklich im Alltag üben. Ich habe vor einiger Zeit mal auf Instagram darüber geschrieben, dass meine beiden Teenager gerade beide in ihren Zimmern sind und sich entspannen auf ihre Weise. Und dass das eine Kind gerade ein Geburtstagsgeschenk näht für eine Freundin und dass das andere Kind gerade Fortnite zockt. Und dass das beides gleich moralisch neutrale Wege sind, die Freizeit zu verbringen. Und da haben unglaublich viele Leute mir geschrieben, wie kannst du das so sehen? Ja, das eine ist handwerklich und das da wird was Konstruktives geschaffen und es ist kreativ und es ist, also das hat so viele wertvolle Aspekte. Und das andere ist einfach nur zocken. Ja, und das ist doch nicht gleichwertig. Ja. Und ich habe gesagt, doch, das sind zwei Kinder, die kommen beide erschöpft von der Schule nach Hause und machen beide das, was ihnen jetzt gerade gut tut. Und deswegen ist das moralisch für mich total gleichwertig. Das Ziel von Freizeit ist doch nicht, dass unbedingt was entstehen muss oder dass ich ein Geschenk am Ende haben muss. Ne? Das kann ein Nebeneffekt sein, wenn ich daran Freude habe. Aber die Hauptsache ist doch, beide machen was, was sie jetzt gerade glücklich macht und was ihnen gut tut. Und das war für viele so ein krasser Perspektivwechsel. Und das ist was, was man aber echt üben kann. Und dann wird man feststellen, wie unglaublich hart wir oft mit uns und anderen moralisch ins Gericht gehen. Und wie entlastend das sein kann, sich selber die Erlaubnis zu geben, zu sagen, ne, du hast vorhin vom ersten und zweiten und drittbesten Schritt gesprochen und ich kann das total gut verstehen. Und manchmal ist es aber, glaube ich, auch wichtig, die Wertung ganz rauszunehmen und zu sagen, keine Ahnung, ob das jetzt an zweiter, dritter oder vierter Stelle steht, es ist das, was ich jetzt gerade tun will, es ist das, was jetzt mir gerade möglich ist und es ist deswegen moralisch neutral.
Ja. Und fast sogar dann der wichtigste Schritt, weil was ich eben dann ganz oft erlebe, ist eben, dass man sich dann entweder total viel runtermacht. Jetzt habe ich eine halbe Stunde am Handy verbracht. So ein Scheiß. Ich kann ja irgendwie, also dann steigert man den Stress wieder so sehr. Oder dass man gar nichts macht. Mhm. Also ich kann jetzt nicht eine Woche Urlaub machen oder ich kann am Wochenende nicht in die Sauna fahren. Dann mache ich halt gar nichts.
Für mich.
Irgendwie so.
Also, lohnt sich nicht.
Lohnt sich nicht. Schaffe ich halt nicht irgendwie so. Auch da wieder dieses rein. Und jetzt, ich finde das total wertvoll, auch was du sagst, eben dieses moralisch neutral sein. Ist dir das von Anfang an gelungen? Nein. So? Oder so, du kennst ja auch diesen Weg von dieser, ich fand das auch ja sehr sympathisch, wo du in Berlin gesagt hast, diesen Weg der Bedürfnisorientierung, wie wichtig das ist und wie wichtig das Stillen ist und so, da warst du ja auch mit dabei irgendwie so und hast uns alle genau auch genau unterstützt und gleichzeitig, was jetzt halt dazu kommt, gehört auch dazu, dass wir eben auch loslassen dürfen.
Genau, und es ist nicht so, dass ich sozusagen heute sagen würde, Stillen ist egal. Ne? Also ich bin Stillberaterin, ich bin Mutter, die ihre Kinder ewig lang gestillt hat, alle vier. Und ich bin immer noch ein großer Stillfan. Also alles, was wir wissen über die Vorteile des Stillens in mannigfaltiger Hinsicht, ist ja wahr. Und gleichzeitig gehört zu derselben wahren Geschichte eben auch dazu, dass eine sichere Bindungsbeziehung mit und ohne Stillen entstehen kann und dass wir auch aufpassen müssen, dass so ein Druck, stillen zu müssen oder auf eine bestimmte Weise oder eine bestimmte Dauer stillen zu müssen, eben auch Familien nachhaltig schaden kann, ne? Weil einfach Stress und Leistungsdruck und Versagensängste niemals gut sind für die Eltern-Kind-Beziehung und für das Entstehen von sicheren Bindungen. Und das kann gleichzeitig wahr sein, ne? Und das musste ich sehr, sehr lernen. Also ich bin selber als junge Mutter, wie das so vielen geht, glaube ich, oft in dieses Schwarz-Weiß-Denken reingerutscht. Es gibt richtig, es gibt falsch, es gibt gut, es gibt schlecht und ich muss immer auf der richtigen und guten Seite stehen. So. Und ich habe sehr oft mich dabei ertappt, Dinge insgeheim zu werten, auch die andere Eltern tun, die andere Eltern machen und auch teilweise auf Basis von sehr bruchstückhaften Informationen, ne? Man sieht jemand nur ganz kurz, aber hat sofort ein Bild im Kopf, dass die Person nicht bindungsorientiert sein kann, weil falsche Trage oder sowas, ja. Wo ich heute sagen würde, wie anmaßend, ne? Als ob ich wüsste, ja, was der Hintergrund ist und als ob es wirklich am Modell der Trage läge, ob ein Kind feinfühlig und zugewandt begleitet wird. So. Und das heißt nicht, dass ich mittlerweile gleichgültig durch die Welt gehe. Ne? Also manchmal sehe ich Eltern, die grenzverletzend mit ihren Kindern umgehen, die beschimpfen oder beschämen oder grob körperlich angehen. Und da gehe ich auch dazwischen. Also da gehe ich auch immer noch rein und sage, auch wenn ich nur diesen Ausschnitt sehe, ja, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung und das ist keine gewaltfreie Erziehung gerade, ja. Aber ist es was anderes, ob ich sozusagen heimlich denke, oh, die Person hätte sicher stillen können und wollte nur nicht, so, und das dann verurteile, oder ob ich eben sehe, hier passiert gerade wirklich was Grenzüberschreitendes einem Kind gegenüber. Und ich musste das lernen und ich habe das gelernt, einerseits im Austausch mit anderen klugen Menschen, die mir da auch den Horizont erweitert haben, auch durch die Lektüre von verschiedenen Büchern, aber vor allem auch durchs Zuhören. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen und je mehr wir Menschen zuhören, dass sie ihre eigenen Wege erzählen, ihre eigenen Entscheidungsfindungen, ihre eigenen Prozesse, desto mehr weitet sich ja unser Horizont. Und zwar dann, wenn wir zuhören, um wirklich zu lernen und nicht um zu widersprechen. Ne? Und dann spreche ich eben mit einer Mutter, die ihr Kind adoptiert hat und die ganz viele dieser typischen Attachment-Parenting-Sachen, ne, im Sinne von, ich habe auf eine natürliche Geburt Wert gelegt und auf Stillen und Bonding von Geburt an und so, die auf all diese Dinge gar keinen Zugriff hatte als Adoptivmutter und dann aber ganz, ganz wertvolle Bindungsbausteine mit ihrem Kind gefunden hat, die nichts, ne, damit zu tun haben, aber die eben auch auf Feinfühligkeit und Responsivität basieren und wo ich dann so merke, ja, wie arrogant ist das eigentlich, zu meinen, dass mein Weg, ja, ich die Hausgeburtsmutter so, der einzig wahre ist, einen guten Start mit Kindern hinzulegen. Und je mehr wir Menschen zuhören, je mehr wir Menschen zuhören, um sie zu verstehen, desto mehr sehen wir, dass es eigentlich unendlich viele Varianten gibt, sehr liebevoll und sehr zugewandt mit Kindern umzugehen. Und dann können wir natürlich auch miteinander in Austausch kommen über Momente, bei denen sich selber für uns nicht gut anfühlt, wie wir mit unseren Kindern umgehen und fragen, wie macht ihr das? Habt ihr vielleicht noch eine Idee oder eine Lösung? Und gleichzeitig müssen wir halt immer auch anerkennen, ne? Je nach Persönlichkeit eines Kindes, je nach Persönlichkeit von Eltern, können auch ganz unterschiedliche Wege gut sein für Familien. Und ganz vieles, was zum Beispiel in typischen bindungsorientierten Ratgebern steht, ne? Im Sinne von so soll man es machen, ist mit neurodivergenten Kindern zum Beispiel gar nicht in der Form so lebbar, weil die was ganz anderes oft brauchen. Und diese Breite, die hat lange gefehlt in der bindungsorientierten Diskussion. Und ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, die wirklich zu ergänzen.
Hey, an dieser Stelle möchte ich dich von Herzen in meine Expedition ins Vertrauen einladen. Das ist mein Gruppenprogramm für Eltern und ich begleite dich über 6 Monate. Und am 1. Mai geht es los und du kannst dir noch deinen Platz sichern. Du darfst die bindungsorientierte, zugewandte und liebevolle Führung bei euch in der Familie übernehmen und deinem Kind so Halt geben. Werde zum sicheren und warmen, weichen Hafen für dein Kind bei stürmischen Zeiten. Lerne, wie du dein Kind co-regulieren kannst, damit dein Kind eine eigene gesunde Regulation lernt. Und ich zeige dir, wie du Konflikte führen kannst, dass sie eure Familie nicht mehr belasten, sondern wie Konflikte zu Wachstumsmomenten für euch in der Familie werden können. Am 1. Mai geht's los. Melde dich jetzt gleich an. Ich freue mich auf dich. Ja, total. Weil ich finde dieses Zuhören, was du gerade erwähnt hast, so wertvoll. Und eben auch dieses Beispiel, was du gesagt hast, ein Kind näht, eins zockt, dass wir auch als Eltern, also es ist ja total wichtig auch für unsere Kinder, dass wir da diese Offenheit haben und nicht dieses Bewertende haben. Entweder wenn wir sagen, okay, bei dem einen Kind habe ich alles richtig gemacht, beim anderen Kind habe ich alles falsch gemacht, so ungefähr. Oder dann sagen, okay, dann bin ich draußen, aber guck mal, deine Schwester, dein Bruder macht sowas Tolles. Kannst du nicht auch mal sowas Tolles machen? Das ist ja sozusagen da nicht hilfreich in dem Moment. Und dass wir da das, was du sozusagen auch dieses Zuhören, weil wenn wir da ja auch unseren Kindern zuhören, was das für sie bedeutet und sie dann beobachten, dann können wir ja sehen, was bedeutet das Zocken für das eine Kind. Und das kann eben eine total gute Entspannung sein, das kann eine gute Verbindung sein. Es kann auch mal zu viel sein, aber es kann genauso das auch mit dem Nähen und Basteln sein. So, genau. Tut dir das gut? Was bedeutet es dir? Ist da zu viel Druck dahinter? Also das Gespräch und der offene Austausch ist sozusagen ja viel wertvoller als sozusagen unsere moralischen To-Do-Listen im Kopf. Ja.
Und das Schwere ist aber natürlich auch, unsere Kinder und auch unsere Mitmenschen insgesamt, die spüren natürlich, ob wir heimlich werten, ne? Also ob wir sagen, ja, alles gleich gut und heimlich dann aber doch Dinge vorziehen oder ob wir wirklich an einen Punkt kommen, wo wir sagen können, ist für mich alles okay. Und viele Eltern denken dann oder sagen dann auch so zu mir, das klingt für mich voll beliebig, als dürfte ich keine Meinung mehr zu nix haben. Und so ist das überhaupt nicht. Natürlich darf ich als eine Person eine Haltung haben und natürlich darf ich auch meinem Kind sagen, diese Spiele, die du da spielst, die sind mir total fremd. Ich verstehe überhaupt nicht, was ihr da macht. Kannst du es mir mal erklären? So, Nähen erschließt sich mir intuitiver. Ja, also das darf ich ja offenlegen. Also, aber es ist eben trotzdem was anderes, ob ich mit eher so einer neugierigen Interessiertheit an meine Kinder da rangehe und auch vielleicht benenne und sage, mit diesem und jenem tue ich mir schwer. Ja. Ne? Tue ich mich schwer, das kann ich ja benennen, ohne dass ich sozusagen deswegen mein Kind oder seine Freizeitgestaltung irgendwie abwerten muss. Und was eben mega spannend ist, ne, in der gewaltfreien Kommunikation geht man ja davon aus, dass alles, was wir tun, jedes Handeln immer davon getrieben ist, dass wir uns versuchen, irgendein Bedürfnis zu erfüllen. Hinter jeder Handlung steckt ein Bedürfnis. Und wenn wir diese Brille aufsetzen, dann können wir eigentlich kaum noch irgendwas, was irgendjemand macht, also außer jetzt destruktiven Taten, ja, dass jemand anderem schadet, aber so Freizeitgestaltung abwerten, weil wir ja immer uns fragen müssen, welches Bedürfnis erfüllt sich die Person damit? Und manchmal können wir da ganz spannende Dinge lernen, ja, also zum Beispiel mein Kind, das so viel zockt, ist ein Kind, das in der Schule sehr wenig Erfolgserlebnisse hat, das oft die Rückmeldung bekommt, irgendwelche Dinge nicht so gut zu können. Aber im Zocken ist es halt super, ne? Und kriegt ganz viel auch einfach Bestätigung. Ja. Du bist schnell, du bist fit, du machst das gut. Natürlich ist das ein total attraktives Freizeitding, dann an irgendeinem Ort richtig gut zu sein, ne? Und wenn ich mir das sozusagen dann so herleite, dann finde ich das regelrecht notwendig, dass dieses Kind sich eine Welt erschlossen hat, wo es Erfolgserlebnisse sammeln kann, die es im Alltag halt oft nicht so in der Form hat. Und ne, solche Dinge, die lerne ich aber nur, wenn ich nicht sofort ins Werten gehe und dann mein Kind auch beschäme letztlich dafür, wie es seine Freizeit verbringt.
Ja, also man könnte jetzt sagen, das ist sogar Pflichtprogramm nach 6 Stunden Schule und man kriegt mit, man entspricht nicht den Erwartungen, dann braucht man mindestens 3 Stunden etwas, wo man merkt, man entspricht absolut den Erwartungen und ist da in seinem Großbereich irgendwie so. Ja, total wertvoll und das ist auch absolut meine Erfahrung und vielleicht ist das auch ein Geschenk, wenn wir eben gerade, also ich, genau, dass die Kinder gerade auch ja in der Wackelzeit anfangen, sich nicht immer meinen Erwartungen entsprechend zu entwickeln irgendwie so. Also dass da auch eigene Werte reinkommen, eigene Dinge und das sind Einladungen an mich. Ich habe auch total viel gelernt. Also bei uns sind jetzt 2 Kinder vegan und werfen uns vor, dass wir, weiß was ich was wir machen irgendwie so. Und aber das ist jetzt wieder was moralisch neutraler ist. Genauso haben die Kinder uns, also eher höher, genauso auch in anderen Richtungen, in Konflikten drin gewesen und so. Und da immer wieder in die Perspektive zu gehen, warum ärgert mein Kind jetzt andere Kinder? So, ja. Was ist das Bedürfnis dahinter? Genau, es ist absolut auch wichtig und spannend. Ich würde gerne noch einen praktischen Punkt so ein bisschen, du hast genau auch in deinem Buch sozusagen 10 Ideen für Leichtigkeit im Hier und Jetzt. Und da hast du einen Punkt, den werden meine Hörerinnen sehr interessieren, steig aus dem Hausaufgabenkampf. Du hast 3 Kinder. Neurodivergenz spielt auch eine Rolle in eurer Familie. Also du hast nicht nur easy peasy Erfahrung. Ja, stimmt. 4 Kinder, aber 3 Kinder in der Schule. So wollte ich es formulieren. Genau. Gell? Also genau. 3 Kinder, die rund um Hausaufgaben. Wie kann ich aus dem Kampf aussteigen? Wenn der Druck doch dann und wann da ist. Was kannst du uns da mitgeben?
Also das mit den Hausaufgaben ist auch für mich die absolute Königsdisziplin. Ich finde das total schwer, meine eigenen Ansprüche da unter einen Hut zu kriegen, dass ich einerseits meine Kinder gut durch die Schule begleiten will und auch weiß, Schule macht mehr Spaß, wenn man Dinge kann und wenn man gut vorbereitet ist und auf der anderen Seite eben auch merke, ich werde nicht gegen meine Kinder hier kämpfen und anfangen zu drohen und zu strafen, weil sie bestimmte Dinge nicht machen und trotzdem rutsche ich da immer wieder rein, dass ich dann irgendwie anfange, bestimmte Forderungen miteinander zu verknüpfen und zu sagen, du darfst nur das, wenn du erstmal das erledigt hast. Und dieses steigt aus dem Hausaufgabenkampf aus, bedeutet nichts anderes als, ich für mich habe mir zum Grundsatz gemacht, dass ich nichts tun werde für die Schule, was die Beziehung zu meinem Kind schädigt oder gefährdet. Das heißt, ich stelle die Rahmenbedingungen zur Verfügung, dass mein Kind gut Hausaufgaben machen kann. Und zu diesen Rahmenbedingungen gehört neben einem Schreibtisch und was zu schreiben und ausreichend Licht und so, auch meine emotionale Kapazität zu sagen, Hausaufgaben sind wichtig, wir setzen uns da jetzt hin, ich bin auch bei dir, ja, ich begleite dich, ich lasse dich da jetzt nicht einfach vom Haken. So. Und dann gibt es aber auch einen Punkt, wo ich sage, ich habe all das bereitgestellt und mein Kind macht die Hausaufgaben trotzdem nicht und dann brechen wir ab. Und ich gehe in einen sehr engen Austausch mit den Lehrkräften. Also ich schreibe denen dann eine E-Mail oder schreibe einen Zettel ins Hausaufgabenheft oder was auch immer und schreibe dann auch sehr authentisch. Wir haben eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde das oder das gemacht. Dann habe ich abgebrochen, weil es nicht mehr ging. So, und ich bitte da dann auch wirklich darum, im Austausch zu gehen. Und ich habe da schon viele, viele, viele Elterngespräche geführt. Und meine Erfahrung ist, dass wenn Lehrkräfte auch rückgemeldet bekommen, wie schwierig Hausaufgaben teilweise zu Hause sein können, was Eltern sich Mühe geben und so, dass dann auch wirklich oft die Bereitschaft da ist, konstruktive Lösungen zu finden. Zu sagen, wir reduzieren das Pensum, wir machen einen Wochenplan statt täglicher Aufgaben oder umgekehrt, wir teilen den Wochenplan in einzelne Pakete ein. Wir reden miteinander, wie Lösungen aussehen können. Und gleichzeitig musste ich manchmal auch schon Lösungen, die mir vorgeschlagen wurden, die eben so einen strafenden Charakter hatten, auch eben ablehnen in so Gesprächen und sowas sagen wie, also die abendliche Vorlesegeschichte streichen, weil mein Kind seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, wird hier nicht passieren. Und das sollte auch in keiner anderen Familie passieren. Und ich erkläre Ihnen auch gern, warum. Ja, das heißt, ich bin einerseits ganz eng in Verbindung mit den Lehrkräften und betone immer wieder die Erziehungspartnerschaft, die wir haben und dass wir alle an einem Strang ziehen. Ja. Und auf der anderen Seite stehe ich aber auch vor meinem Kind und sage, mein Kind hat natürlich bestimmte Aufgaben und Pflichten zu erledigen, aber ich habe auch die Pflicht, mein Kind zu schützen davor, dass es Schaden nimmt und dass unsere Beziehung Schaden nimmt aufgrund von irgendwelchen Hausaufgaben. So. Und diesen Balanceakt versuche ich eben gut zu halten. Und ich finde das unglaublich kräftezehrend und anstrengend. Und mir ist auch bewusst, dass ich da natürlich in einer privilegierten Situation bin. Ne? Wenn ich da sitze in einem Elterngespräch, ja, kann ich argumentativ und von meinem Auftreten her, ne, da gut so ein Gespräch führen. Und mir ist klar, dass da viele Eltern viel unsicherer sind, auch im Umgang mit solchen Autoritäten oder wenn Deutsch nicht meine Muttersprache ist und ich will mich dann da erklären, das ist so viel schwerer, ne? Also ich will mir gar nicht ausmalen, wie das wäre, wenn ich da sitzen würde und ich hätte Migrationshintergrund und müsste dann nochmal ganz anders mich erklären, warum ich das nicht will. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, dass gerade die Menschen, die dann auch bestimmte Privilegien haben, da auch immer wieder den Lehrkräften rückspiegeln, was können Hausaufgaben für Familien bedeuten, weil das manchen Lehrkräften schlicht nicht klar ist. Entweder weil sie selber keine Kinder haben oder weil sie Kinder haben, mit denen Hausaufgaben nie ein Problem waren. Die gibt's ja auch. Und ich glaube wirklich, dass vielen, auch vielen Eltern, die Kinder haben, die einfach sich hinsetzen und ihren Kram machen, dass sie sich gar nicht vorstellen können, was für ein Stressthema Hausaufgaben für Familien sein können. Gerade beim neurodivergenten Kind, aber auch bei Kindern, die aus irgendwelchen anderen Gründen sich einfach sehr schwer tun mit diesen externen Anforderungen, die auch nochmal in den Nachmittag reingreifen. Ich habe keine perfekte Lösung dafür. Eins unserer Kinder geht mittlerweile auf eine Schule, wo es keine Hausaufgaben gibt. Das war auch ein Weg raus aus dem Hausaufgabenstress. Aber das ist auch nicht für alle Kinder immer die richtige Lösung. Ne? Also da hängt ja auch ein ganzes Paket dann dran. Dafür geht dieses Kind jetzt auf eine Ganztagsschule jeden Tag bis 16 Uhr. Das muss man auch wollen. Ne? Und insofern ist es für mich vor allem eine Haltungsfrage, zu sagen, ich muss nicht mein Kind um jeden Preis dazu bringen, die Hausaufgaben zu machen. Ich bin schon verantwortlich für einen Rahmen, aber wie mein Kind diesen Rahmen dann nutzt, ist seine Verantwortung und ich kann dann wiederum mit den Lehrkräften in die Kommunikation gehen, damit das Kind dann nicht einfach nur aufläuft, sondern dass wir miteinander dann schauen, wie wir es ihm leichter machen können.
Ja, total wertvoll und auch mal wieder à la Nora sozusagen eben zwischen Schwarz und Weiß. Also es gibt nicht, ich mache den Kampf bis zum weiß was ich was oder ich lasse mein Kind alleine, sondern ich bin eigentlich noch viel direkt, ich bin an der Seite meines Kindes mit meinen Werten und ich unterstütze und ich positioniere mich. Grenzen, ja auch total wichtig, die Haltung, hey, und das ist auch absolut meine Erfahrung als Mutter und aber auch die vielen Familien, die ich begleite, dass die Kommunikation, die wir wählen, und unsere Haltung, die wir wählen, Arbeit ist und ja absolut was mit Privilegien zu tun hat, und aber auch lohnenswert ist, da zu investieren, vielleicht da ein bisschen mehr sogar zu investieren, als dann, ach, bevor ich nachher das Lehrergespräch habe, hauen wir hier lieber noch rein, vielleicht hauen wir hier weniger rein und gehen da in Austausch. Und was ich auch total wertvoll finde, das habe ich auch, also ich habe 3 Kinder, 3 sind jetzt in der Schule und die sind sehr, sehr unterschiedlich in der Schule. Und es gibt die Kinder, wo ich auch sagen würde, ach Nora, Hausaufgaben, machen die Kinder einfach so schnell im Hort? Und ganz genauso irgendwie, also wir hatten die Situation, wo auch zeitgleich die Frage war, springt ein Kind oder bleibt das andere Kind sitzen? Irgendwie so, also sehr, sehr unterschiedlich. Dass wir, und ich kenne vor allem ja auch diese unterschiedlichen Positionen, wie man sich bei Elternabenden fühlt. Das finde ich auch so, so spannend, dass ich, der gleiche Mensch mit meinem gleichen Wissen und meinem gleichen Background, mich an einem Elternabend anders fühle, das Kind, was mehr Stolpersteine hat, als bei dem Kind, das easy peasy durch die Schule läuft.
Kenne ich auch.
Ja, und was du gesagt hast, dass wir uns da auch einsetzen können. Ich hatte jetzt gerade 2 Folgen auch über Diskriminierung, wie wertvoll es ist, weil wenn du immer die Mutter bist, wo man sich ständig wegen den Hausaufgaben meldet, irgendwie so, also man ist ja dann auch unsicher. Und wenn dann jetzt, keine Ahnung, bei dem Kind, wo alles easy peasy ist und sich jemand meldet und sagt, bei uns sind Hausaufgaben viel, dass ich dann nicht sage, ach wieso? Es ist doch total einfach, mein Kind schafft es total leicht. Ja. Sondern sag, hey, ich finde es wichtig und ich sehe das genauso, dass jedes Kind nicht die ganzen Nachmittag irgendwie so, also da verbringen muss, dass wir ja da auch einen Blick haben dürfen, wenn wir die Kapazitäten haben. So ein bisschen,
Ganz oft ist es so, dass Eltern zu mir sagen, ich habe halt nicht die Kraft dafür. Das kostet so viel Kraft, diesen Rahmen zu halten und diese Elterngespräche zu führen. Und da, die Ressourcen habe ich nicht. Ja. Und da sind wir wieder beim Punkt auch von Prioritäten an manchen Stellen. Ne? Also ich mache es mir in vielen Punkten leicht als Mutter, um an anderen Stellen die Ressourcen für sowas zu haben. Ne? Also wenn ich dann manchmal so erzähle, bei uns gibt's manchmal Tiefkühlpizza, bei uns gibt's manchmal Nachmittage, wo wir trotz schönem Wetter nicht rausgehen, sondern irgendwie einen Disney-Film gucken und ich mache irgendwie Mittagsschlaf auf dem Sofa oder so, dann ist das ja auch womit ich erkläre, warum ich an anderen Stellen viel schaffen kann. Ne? Also ich habe eben genauso wie alle anderen Menschen auch endliche Ressourcen und manchmal ist das eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, ich spare mir hier und da Kraftaufwand, zum Beispiel fürs Kochen oder für eine aufwendige Aktivität mit meinen Kindern, um dann aber zum Beispiel bei diesen Hausaufgaben die Ressourcen übrig zu haben, da eine Stunde zu sitzen und freundlich und empathisch und klar diesen Rahmen zu halten. Das kostet mich auch total Kraft. Aber ich habe sozusagen vorgebaut, ich habe an anderen Stellen es mir leicht gemacht, ich habe an anderen Stellen Pausen eingebaut, ich habe an anderen Stellen Abkürzungen benutzt, weil ich wusste, die Hausaufgaben kommen noch und dafür brauche ich Kraft. Ja? Oder weil ich wusste, ein Elterngespräch zu führen, dass ich sehr, sehr regelmäßig tue, kostet mich Kraft, aber das ist wichtig. Das hat für mich jetzt gerade eine höhere Priorität als Weihnachtsbasteleien zu machen mit meinen Kindern, obwohl ich das auch gerne mache, ne? Aber das eine ist so nice to have und das andere ist essentiell wichtig. Und deswegen bin ich die ganze Zeit in meiner Familie ein bisschen auch so eine Ressourcenmanagerin, dass ich mir versuche, ein realistisches Bild zu machen von Anforderungen, die zu meinem Alltag gehören und die sind in unserer Familie schon komplex. Ja, mit verschiedenen Anforderungen von verschiedenen Kindern, die verschiedene Herausforderungen und Stolpersteine und Besonderheiten haben. Und dann muss ich mir anschauen, das ist sozusagen was, was ich unbedingt leisten will, ne, dass die Kinder sich geborgen und sicher fühlen, dass sie beziehungsstark groß werden. Und was muss ich dafür aber auch opfern? Was sind Dinge, die ich dann nicht haben kann? Und das ist manchmal durchaus schwer, sich dann auch zu verabschieden von Dingen und zu sagen, klar fände ich das schön, ja, wenn die Kinder auch noch diese und jene Hobbys machen könnten und ich auch und wenn wir immer ein aufgeräumtes Haus hätten und einen tollen Garten und immer frisch gekochtes Essen und es gibt viele Dinge, die ich gern hätte, ja, aber dann auch manchmal sehr pragmatisch sagen zu müssen, der Alltag mit unseren Kindern in unserem Familienleben ist so herausforderungsreich, dass ich mich von bestimmten Dingen verabschieden muss, um in anderen Punkten wirklich voll da sein zu können und die Präsenz auch halten zu können. Das war für mich eine ganz, ganz schmerzliche Erkenntnis, aber auch unglaublich wichtige und entlastende Erkenntnis, weil man wirklich merkt, wenn man manche Dinge loslässt, ja, dann sind mehr Ressourcen da für das, worauf es einem wirklich ankommt.
Das war jetzt nochmal richtig wichtig. Da gebe ich dir total recht und auch, dass du nochmal sagst, ja, das kann schmerzhaft sein. Und ist gleichzeitig so wichtig. Und genau, also ich habe die Tiefkühlpizzen, die du manchmal in der Story zeigst, ich kenne sie, kenne die Marken, absolut. Und das ist, genau, da bewusste Prioritäten setzen. Und ich bin ja auch immer, ich finde es manchmal schwierig am Mama sein, diese Fremdbestimmung oft.
Total.
Und ist aber gleichzeitig auch das, was du beschreibst, gibt mir auch Selbstwirksamkeit zurück. Ich kann entscheiden, wo ich die Prioritäten draufsetze. Und ich setze sie eben auf die Beziehung. Und bei uns sah es auch so aus, dass ich eben auch dann einem Kind die Erfahrung gegeben habe, okay, dann ist es nicht die Schullaufbahn, die sich dein Papa für dich vorstellt, irgendwie so. Dann ist es eine andere Richtung.
Ja.
So wie es aussieht gerade, ist es ein bisschen Glück, dass diese Luft auch gut getan hat, dass das Kind von sich aus selber, aber das muss es nicht heißen. Also es kann einfach ja unterschiedliche Wege sein und aber manchmal kann diese Luft auch dazu führen, einen eigenen Weg mit den Herausforderungen zu finden und nicht den Weg, den die Eltern da im Kopf haben.
Aber genau da geht's auch wieder um diese Feinfühligkeit, um diesen Balanceakt, ne? Also es gibt ja manchmal Eltern, die hängen sich mit ihren Kindern wahnsinnig rein und auf einmal sagen sie dann so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, mach doch, was du willst, geh doch ohne Schulabschluss ab, ist mir doch egal. Und dann fallen die Kinder auch echt ins Loch, ne? Also das ist dann nicht eine Form von an die Luft lassen, sondern das ist dann auch eine Form von alleinlassen wieder, ne? Und wir haben mit unseren Kindern aber auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal wichtig war zu sagen, weißt du was, du bist jetzt so und so alt, die Verantwortung für deine Hausaufgaben liegen jetzt bei dir und zwar zu 100%. Und du kannst uns fragen um Unterstützung, aber wir werden nicht mehr diesen Rahmen stecken, den wir jahrelang gesteckt haben, sondern du bist jetzt alt genug, selber zu entscheiden, ob du Hausaufgaben machst oder nicht. Und wenn nicht, wirst du dich mit deinen Lehrkräften dazu auseinandersetzen. Ja? Und manchmal gibt es auch so einen Entwicklungsschub, wenn die Kinder dann wieder merken, ich bin jetzt in der Selbstwirksamkeit und ich finde das, was du gesagt hast gerade, ganz zentral. Also ganz, ganz viele Eltern, mich eingeschlossen, kämpfen mit wenig mehr beim Elternsein als mit dieser krassen Fremdbestimmung. Und ich erlebe das oft, dass gerade Eltern, die noch relativ junge Kinder haben, also auch so im frühen Vorschulalter und jungen Schulalter, dass die mir oft beschreiben, dass sie so ein ganz großes Gefühl von Hilflosigkeit und Machtlosigkeit in ihrem Alltag oft erleben. Gerade auch in Bezug auf die Schule, ne? Da kommt so eine externe Instanz, die schickt irgendwas in unser Familienleben rein und wir müssen es dann richten. Und ich finde, dieser Umgang mit Hausaufgaben zum Beispiel, den ich vorhin beschrieben habe, aber auch der generelle Umgang mit Prioritäten in unserer Familie, der hilft uns, wieder ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu erlangen. Und das ist für mich eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt, zu sagen, die Schule mag Anforderungen stellen und meine Kinder mögen Anforderungen stellen und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mag Anforderungen an mich stellen. Ja? Aber was ich mit diesen Anforderungen mache und wie ich die priorisiere, ist immer noch meine Sache. Ja, ich kann und darf entscheiden, wie ich damit umgehe und ich darf Erwartungen erfüllen und ich darf Erwartungen aber auch zurückweisen. Und das gibt mir so viel Kraft, dieses Gefühl erlangt zu haben. Und das hatte ich so vor 10 Jahren nicht. Das sage ich dir ehrlich. Da bin ich diesen Erwartungen oft eher so hinterhergerannt. Und das war oft was, was mich unglaublich erschöpft hat und ausgebrannt hat und immer mir das Gefühl gegeben hat, nicht gut genug zu sein. Und wenn ich selbstwirksam bin und meine eigene Erfolgslatte festlege und sage, heute ist ein guter Tag, wenn alle Kinder was gegessen haben und was gespielt haben und im Bett sind am Ende. So, ja, das ist mein Maßstab für diesen Tag.
Ja.
Dann habe ich auch wieder die Selbstwirksamkeit, Erfolg zu definieren. Und dann wird mir nicht jemand von außen die ganze Zeit spiegeln, dass meine Kinder aber nicht gut genug sind, weil sie nicht folgende Hobbys und Noten und sonst was haben.
Ja. Ja.
Und wenn ich total für mich schön sozusagen als Erfolgsmaßstab definiere, und das ist mein Weg mit meinen Kindern, zu sagen, solange meine Kinder in sicheren Bindungsbeziehungen groß werden, solange wir für unsere Kinder der sichere Hafen sind, haben wir einen guten Job gemacht. Alles andere ist dann on top, ja? Und natürlich freue ich mich, wenn meine Kinder auch einen Schulabschluss machen, ein Hobby haben, sowas. Aber die Essenz ist die sichere Bindung, weil die ist die Basis für alles andere, was sonst noch in ihrem Leben ihnen begegnet, für alles andere, was kommt. Und Bildung und alle möglichen Dinge kann man sich später drauf schaffen. Wir haben ja ein plastisches Gehirn, wir können lebenlang Dinge lernen, aber diese Bindungsbasis, die wir in der Kindheit bekommen, die kann man eben nur begrenzt aufholen, sozusagen. Also es gibt Menschen, die sehr schwierige Bindungsbiografien hatten als Kinder, die schon als Erwachsene ein Stück weit nachheilen konnten und mehr Bindungssicherheit finden konnten. Aber dieses tiefe Urvertrauen, was dir eine geborgene Kindheit geben kann, das kannst du in deinem Leben nicht wiedererlangen, wenn du das nicht hattest. Und deswegen liegt darauf die Priorität, weil das ist der Job, den kann niemand außer uns machen. Und alles andere können die Kinder sich später im Zweifelsfall selber noch erschließen.
Und um das möglich zu machen, muss man an anderer Stelle Nein zu sagen. Weil das erlebe ich oft. Ja, ich will eine sichere Bindung und natürlich eine gute Ernährung. Und so. Genau, ich will alles.
Und ich kann es voll verstehen. Ich will auch immer alles, weißt du? Aber es ist halt auch ein Schritt Richtung Erwachsenwerden zu merken, so, ja, alles wäre schön, aber ich kann nicht alles haben. Jetzt muss ich mich erstmal fokussieren, was das Wichtigste ist.
Also ich merke ganz oft, ich will das gar nicht alles, sondern das ist halt, man ist in diesem Sog irgendwie so drin. Aber ja, klar, gesunde Ernährung und ein aufgeräumtes Haus,
wäre schon schön.
Also
oder?
Es gibt schon Punkte, wäre schon schön. Genau, ja.
Also ich hätte am liebsten echt alles. Ich bin voll unbescheiden in meinen Wünschen, aber sehr bescheiden geworden in meiner Realität.
Realität, ja. Und trotzdem zufrieden damit, oder?
Total, total. Ja. Natürlich habe ich Momente, wo ich kämpfe, emotional oder ne, mit allen möglichen Sachen. Manchmal fühle ich mich überfordert, manchmal fühle ich mich erschöpft. Aber im Großen und Ganzen merke ich, seit ich sozusagen diesen Perfektionismus losgelassen habe, mich darauf fokussiere, was wir auch einfach alles gut machen mit unseren Kindern und wie schön das ist und wie besonders das ist, wie die Beziehungen in unserer Familie Priorität haben und wie unsere Kinder das auch ein Stück weit reproduzieren und teilweise selber auch sagen, mir wächst gerade alles über den Kopf. Am wichtigsten ist es mir jetzt, ne, mit meinen Freunden, mit meiner Familie Zeit zu verbringen, weil das ist das Wichtigste in meinem Leben. So, das berührt mich total und ich denke das ganz oft, dass ich oft sehr müde bin, aber auch unverschämt glücklich damit, wie wir das für uns so organisiert haben und dass ich dieses Buch schreiben konnte, Bindung ohne Burnout, liegt daran, dass ich glaube, diese tiefsten Tiefen, die viele Eltern durchlaufen im Laufe ihrer Elternschaft, selbst auch durchlaufen habe. Mir ist das überhaupt nicht fremd. Nichts von den Sachen, die ich in dem Buch beschrieben habe, über Erschöpfung und ausgebrannt sein und verzweifelt sein, musste ich mir ausdenken. Ja, ich konnte da sehr aus reicher biografischer Erfahrung schöpfen. Aber die Dinge, die ich geschrieben habe, die es leichter machen können und die es schöner machen können und die auch so eine tiefe Zufriedenheit mit sich bringen können, die musste ich mir auch nicht ausdenken. Da konnte ich auch aus biografischer Erfahrung schöpfen und dafür bin ich sehr dankbar.
Ja, danke, Nora. Auch für das nochmal sagen und für dieses Buch und diesen Weg ja auch immer wieder mutig zu zeigen, weil nicht allen passt das ja auch so, dieses Dastehen. Ich danke dir sehr dafür und danke für das schöne Gespräch.
Ja, danke dir.
Ja, in diesem Ganzen, das sollte man, das müsste man, das würde ich gern, das ist schön, wieder diesen eigenen Weg zu finden. Wo setze ich meine Prioritäten? Wie lebe ich die Selbstwirksamkeit, die mir für meine Kinder und uns als Familie wichtig ist? Ich fühle da sehr mit Nora, dass das ein wichtiger Schlüssel für mich ist und eine Orientierung ist. Und kenne auch das Gefühl, was ich finde, wir jetzt gerade bei Nora ganz schön spüren konnten, wie glücklich und zufrieden das dann auch macht. Auch an einigen Stellen Nein zu sagen, bewusst. Das frische Kochen heute mache ich nicht, weil es mir wichtiger ist, die Energie zu haben, meine Kinder dann noch feinfühlig in die gute Nacht zu begleiten. Und dass eben diese ganzen Erwartungen von außen und der Stress und was es uns auslöst, viele Stolpersteine sind. Apropos Stolpersteine, you know, melde dich gerne an zur Stolpersteinwoche. Sie fängt am 15. April an und ist für dich komplett, kostet dich keinen Cent. Melde dich einfach an und wir können eine Woche intensiv zusammenarbeiten. Und ich freue mich von Herzen. Und ich lade dich an dieser Stelle ein, vielleicht ja auch aus der Folge einen Impuls mitzunehmen. Und vielleicht hast du einen anderen Impuls, dann bleibe gerne bei dem anderen Impuls. Und ich würde dir, falls du offen bist für meinen Impuls, den Impuls mitgeben, was kannst du heute sein lassen? Nicht, was kannst du heute noch dazu machen, sondern was kannst du heute sein lassen, damit es ein bisschen leichter wirklich erstmal für dich ist. Du wirst merken, dass diese leichter für dich dich auch weicher für dein Kind machen wird. Also, wenn du magst, nimm gerne diesen Impuls mit. Was kannst du heute ein Stück unperfekter machen, loslassen für dich und dein Kind? Ich freue mich, dich ab 15. April in der Stolpersteinwoche zu erleben. Und genau, nächste Woche erzählt Hannah ganz toll von ihrer persönlichen Erfahrung von der Expedition, wo sie eben auch aus einer großen Belastung, wo Feinfühligkeit für sie ganz, ganz schwer war, Konflikte sehr eskaliert sind, immer wieder ihren Weg in ihr Vertrauen gefunden hat, in ihre Elternschaft. Also, ab 15. in der Stolpersteinwoche und nächste Woche eine neue Podcast-Folge. Alles Gute dir.